Danke, Herr, für den Text, danke für dein Wort, dass du durch dein Wort anwesend bist, durch deinen Heiligen Geist anwesend bist und dass du dein Wort verwendest, um zu uns zu reden, auch heute Morgen. Wir loben dich dafür. Amen. Wie geht es dir? Die Sonne scheint, die Tage werden länger, der Frühling kommt langsam, vielleicht irgendwann. Wie geht es dir in diesen Zeiten, in Herausforderungen? Unsere Reihe heißt ja Psalmen stark durch Herausforderungen, ja, die wir jetzt seit Anfang des Jahres behandeln. Und ich glaube, jeder von uns hat Herausforderungen im Alltag, in der Arbeit. Egal in welcher Situation du gerade bist, es gibt immer wieder diese und jene kleinere und größere Steine, die dann in unserem Weg liegen. Und wie gehen wir damit um? Wie geht's dir im Leben als Christ in dieser Zeit? Denkst du manchmal, ich bin eigentlich nur eine blasse Nachahmung von dem, was ich eigentlich sein sollte? Ich sollte eigentlich viel mehr das Evangelium weitersagen. Ich sollte Licht sein, Salz, oder ich bin Salz, wie Jesus sagt. Oder ich möchte auch so sein wie der oder die, und dann vergleicht man sich. Und es ist normal, wenn es solche Momente gibt. Auch ich habe die. Und dann kommt es vielleicht zu Unzufriedenheit. Und gerade in diesen Zeiten ist manchen vielleicht zum Schreien oder Schimpfen oder Verzweifeln, aber es hilft dir alles nichts und wer ist schuld und so weiter. Und dann kommen diese Fragen. Und die Zeit, als dieser Psalm geschrieben wurde, wenn wir das kurz uns vor Augen halten, 586 vor Christus wurde das Volk Israel nach Babylon verschleppt. Und circa 40 Jahre später haben sie wieder zurück dürfen aus dem Exil ins alte Land sozusagen. Und Euphorie, Vorfreude hat es da schon gegeben und man hat sich gedacht, okay, wie wird das jetzt wieder und wie schaut das alles aus in der alten Heimat? Und die Träume waren vielleicht bunt, aber die Realität war grau und es war alles neu aufzubauen. Und es war Mangel, es war Unsicherheit und das war die Situation damals. Und das Volk war unzufrieden. Und sie haben Grund zu klagen gehabt. Wirklich Grund. Und ich denke mir, wir haben eigentlich nicht so oft Grund. Aber wenn man gehört hat, okay, da gibt es Christen, die werden verfolgt aufgrund ihres Glaubens, da geht es ja uns viel besser. Denke ich meistens eigentlich, ja. Aber uns liegt es auch nicht fern zu klagen, wir sind so ein bisschen eine Raunzer-Nation. Ja, österreichische Mentalität ist ein bisschen eine Raunzer- und Suder-Mentalität, aber wir tun das leider selten mit Psalmen. Und ich denke, wir sollen das öfter mit Psalmen tun, weil dann kommen wir eher aus dem Raunzen ein bisschen heraus. Und die Korachiter, das sind die Schreiber dieses Psalms, die haben sich zu Gott gewandt. Die haben diesen Psalm verfasst und das ist ein Gebet. Und Psalmen sind Gebete und wer seine Sorgen in Gebeten bringt, zu Gott bringt, für den schaut die Situation dann gleich wieder anders aus. Ja, für den werden die Sorgen kleiner und Gott ist nämlich größer, er steht drüber. Und sonst sind die Sorgen so groß und Gott ist vielleicht irgendwo. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns daran schon mal ein Beispiel nehmen. Und als ich den Psalm 85 das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, ja, schönes, nettes Gebet, schöner Psalm, aber mir hat der nicht so vom Hocker gehaut. Und je öfter ich den gelesen habe, umso spannender und überwältigender ist der für mich geworden. Und der hilft mir, wenn ich denke, wie kann ich eigentlich einen Eindruck hinterlassen oder wie kann ich nicht nur eine blasse Nachahmung von dem sein, wie ich sein sollte. Das heißt, wie kann Gott durch uns, durch dich persönlich wirken? Und dieser Psalm soll uns dabei helfen. Dieser Psalm soll uns dabei helfen, soll in uns eine Sehnsucht nach einer Auswirkung auslösen. Er soll eine Sehnsucht nach einer Wirkung auslösen, die wir eigentlich haben als Christen in der Gesellschaft, in dem Platz, an dem Platz, wo du bist, wo Gott dich hinstellt, ja, in deiner Nachbarschaft, in der Arbeit, ja, in deinem Freundeskreis. Das soll Gott durch dich bewirken. Und wir können in dem Psalm 4 Dinge lernen, die wir tun können, wenn wir beten, die wir im Alltag in jeder Zeit tun können. Und das möchten wir uns anschauen. Der erste Punkt steht in den Versen 1 bis 4. Loben. Haben wir jetzt schon gemacht in der Zeit mit Liedern, mit Gebeten, im Lobpreis. Loben zieht nach oben, sagt man. Und ja, ich denke, das ist wirklich so. Der Beter dieses Psalms schreibt im Vers 2, Herr, du hast Gefallen gefunden an deinem Land, hast die Gefangenschaft Jakobs gewendet. Du hast vergeben die Ungerechtigkeit deines Volkes, alle ihre Sünden hast du zugedeckt. Das Jakob steht hier für Israel und der Schreiber des Psalms nennt Gott ganz zu Beginn in Vers 2 Herr. Das ist schon mal ganz was Wichtiges. Ja. Da geht es um eine persönliche Beziehung. Um eine persönliche Beziehung von einem Herrn, der Gott ist nebenbei, ja, und zu dem der Schreiber du sagen kann. Ja, das ist schon auch einmal was Wesentliches. Du darfst zu Gott, zum Schöpfer des Universums, du sagen. Das ist Ausdruck einer persönlichen Beziehung, zu der er dich heute einlädt. Du hast vergeben die Ungerechtigkeit deines Volkes. Es gibt eine Beziehung zwischen dem Schreiber des Psalms und dem lebendigen Gott. Aber warum lobt der Schreiber Gott jetzt eigentlich? Hat er Grund dazu? Offensichtlich nicht, weil wenn die zurückkommen sind in das alte Land, was zerstört war und nichts geblüht hat, ja, wahrscheinlich, und die Häuser zerbombt waren oder zerstört waren, was gibt es da zu loben? Zu feiern. Das Hauptthema, warum der Schreiber hier Gott lobt, ist Vergebung. Es geht um Vergebung. Und wenn wir uns schlecht fühlen, als Christen vielleicht im Vergleich zu anderen, und du denkst, okay, eigentlich sollte ja viel mehr, was auch immer, Einfluss haben, ja, oder von Jesus erzählen, dann lob Gott dafür, dass dir vergeben ist. Oft hast du vielleicht nicht einen Grund zum Loben. Ja. Oft gibt es Phasen, wo es dir schlechter geht, wo es dir vielleicht körperlich schlechter geht, psychisch nicht so super geht und du hast nicht offensichtlich jetzt 17 Gründe, die du in der Sekunde hast zu loben. Dann gibt es aber den einen Grund immer, lob Gott dafür, dass dir vergeben ist. Das ist ganz entscheidend, was uns der Psalmbeter hier vormacht. Ja? Preise Gott dafür, dass dir vergeben ist. Das ist das grundlegendste Thema im christlichen Glauben. Wie schnell hören wir auf zu loben? Wann hast du das letzte Mal gelobt? Deinen Partner, Kinder, wen auch immer, wenn wer was Gutes gemacht hat, wenn du Vorgesetzter bist. Ja, wann hast du das letzte Mal gelobt? Das fällt uns oft schwer oder kommt schwer über die Lippen. Wann hast du Gott das letzte Mal gelobt? Jetzt in der Gemeinschaft geht es leichter. Wenn du Erfolg hast, wenn dir was gelingt, geht es leichter. Aber es gibt eben auch Phasen, wo das nicht so ist, wo es nicht so leicht geht. Dann kannst du Gott loben für das, dass er dir vergeben hat. Zwei Dinge, wofür du Gott loben kannst. Lob ihn dafür, was er tat, um Vergebung möglich zu machen. Und lob Gott für das, was er tat, damit Vergebung dein ist. Lob Gott für das, wie er Vergebung möglich gemacht hat, nämlich er sandte Jesus. Er hat Jesus gesandt, er starb am Kreuz an unserer Stelle, den Tod, den wir verdient hätten, damit uns vergeben werden kann, hat er die Strafe auf sich genommen. Und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Er hat Vergebung möglich gemacht. Und das Zweite, lob Gott für das, dass Vergebung dein ist. Wenn du sie für dich in Anspruch genommen hast, lob ihn dafür, dass du das getan hast, dass er in deinem Leben wirkt. Wenn du Gott kennst und eine persönliche Beziehung zu ihm hast, lob ihn dafür, wie du einfach Jesus kennengelernt hast in der Vergangenheit und immer wieder. Gott war nicht überrascht, als du Christ wurdest. Und er ist es auch heute nicht, wenn jemand Christ wird und Jesus persönlich annimmt. Und er schickt Menschen über den Weg, damit sie das aufzeigen. Und er tat Wunder in deinem Leben, so wie in meinem Leben. Lob ihn dafür. Ich glaube, da finden wir genügend Gründe. Loben wir Gott für das, wie er Vergebung möglich macht, und loben wir Gott für das, wie er Vergebung zu deinem eigenen Umsetzen macht, sozusagen. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist das, was auch dem Psalmbeter hier als erstes in den Sinn kommt, das Wesentliche. Und lob ihn, wenn du heute nach Hause kommst, dafür. Lob ihn jetzt dafür. Du kannst jetzt, während du zuhörst, beginnen. Und das ist der erste Schritt, der dich stärken soll, bewusster das zu leben, stark in solchen Herausforderungen zu sein, stark im Loben, durchloben. Die Verse 1 bis 4 waren das. Und dann der zweite Schritt, die Verse 5 bis 8, bitten, kommt hier an zweiter Stelle. Wir sehen, Loben kommt vor dem Bitten und nicht umgekehrt. Oft sind wir so schnell mit dem Bitten, bitte, bitte, bitte. Ja, ich will, ich will, ich will. Aber wichtiger ist das Loben an erster Stelle und dann kommt das Bitten. Vers 5, stelle uns wieder her, Gott unseres Heils, und mache deinem Unwillen gegen uns ein Ende. Willst du uns ewig zürnen? Willst du deinen Zorn wehren lassen von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wiederbeleben, dass dein Volk sich in dir freue? Lass uns, Herr, deine Gnade sehen und gewähre uns dein Heil. Er bittet eigentlich für zwei Dinge hier, der Psalmbeter. Das erste ist, richte uns wieder auf. Sie sind niedergedrückt, sie sind niedergeschlagen. Es kommt hier durch, richte uns wieder auf. Ja? Und das zweite ist, schenke Wiederbelebung. Und vielleicht ist das auch in dir so. Oder erkennst du dich wieder? Wenn du niedergeschlagen bist, ja, Herr, richte uns wieder auf und beleb du mich wieder neu. Lass deinen Geist in mir wieder spüren und neu wehen in mir sozusagen. Und wenn du zurückblickst auf dein Leben, gab es wahrscheinlich auch Zeiten, wo du mal richtig glücklich warst und dein Herz tanzte. Vielleicht hast du selbst auch getanzt, aber zumindest dein Herz, ja, wenn du eher nicht so extrovertiert bist wie ich, dann tanzt zumindest das Herz. Und du erinnerst dich, wie du dich gefreut hast, dass du Christ bist. Und wenn es dir gut geht, dass es dir gut geht. Aber es gab auch Zeiten wahrscheinlich, wo du denkst, okay, ich lese das hier, ja, und das ist wahr, aber ich spüre das irgendwie nicht so. Ich erlebe das nicht so. Oder ich habe es einmal erlebt, aber ich erlebe es nicht mehr so. Dann ist es eine gute Gelegenheit, das zu bitten, um Gott zu bitten für dieses Wiederbeleben, für dieses Wiedererleben können und dieses Wiederaufrichten, ja, was der Psalmbeter hier bittet. Und das ist ein großartiges Gebet. Und wie oft bitten wir das? Wenn ich meine Gebetsanliegen dann anschaue, merke ich, okay, da gibt es noch Bedarf, dazu zu lernen und gewisse Dinge wieder mehr oder einzuüben und das zu nutzen. Man betet für alles Mögliche, für gutes Wetter, für Gesundheit der Großmutter, wie auch immer. Ja, ist alles gut, aber wichtig ist, beten wir auch für Erweckung in unseren Herzen? Beten wir für diese Wiederbelebung? Mir ist ein Beispiel eingefallen aus dem Neuen Testament, wo ein blinder Bettler zu Jesus kommt, Bartimäus. Du kannst es lesen in Markus 10, ab Vers 46, wo er zu Jesus kommt und sagt, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die Menge sagt, sei still, geh weg. Ja. Und Jesus bleibt stehen und sagt, lass ihn herbringen. Und jetzt denkt man sich, okay, was wird der jetzt bitten? Ein Bettler? Ja, dass er vielleicht Geld bekommt. Und Jesus sagt was Eigenartiges. Er sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du, dass ich dir tun soll? Was möchtest du von mir? Jesus fordert ihn noch einmal heraus und sagt, was willst du, was möchtest du von mir? Und er sagt, ich möchte sehen können. Ich möchte sehen, ganz einfach. Ja, er möchte einfach sehen können. Und er wurde geheilt und konnte sehen. Und er folgte Jesus nach. Und in diese Situation hat mich irgendwie erinnert, dass man denkt, okay, Jesus ist auch heute hier und er fragt dich, was willst du, dass ich dir tun soll? Und du darfst ihn ehrlich antworten und ihm Dinge nennen, dass du gern hättest. Und es fallen dir vielleicht Dinge ein, Kraft, Hilfe, Ausdauer, richtige Entscheidungen, was auch immer. Ist alles gut. Aber wäre es nicht gut, ihn zu bitten um diese Wiederbelebung, Wiederherstellung, ja, um diese innere Erweckung unseres Herzens? Und das Zweite in dem Punkt Bitten, was auch noch ein wichtiges Detail ist, bitten können wir oft, bitten können wir immer alleine, wenn wir rausgehen in die Natur, auf den Berg rauf, ja, wo wir schön in der Stille auch sind, vor unserem Herrn, ja, oder im Kämmerlein alleine. Aber du kannst es auch mit anderen beten. Vers 5, stelle uns wieder her. Richte uns wieder auf, Gott. Vers 6, willst du uns ewig zürnen? Vers 7, willst du uns nicht wiederbeleben? Vers 8, lass uns deine Gnade erfahren. Uns, dieses Gemeinsame, ja, kommt hier wieder raus. Beten wir gemeinsam. Nutzen wir die Zeit, gemeinsam zu bitten. Für Erweckung, für einen Neustart. Zuerst in uns. Ja. Wenn wir wiederbelebt sind, wird unsere Umgebung auch was merken. Und nicht wenig, denke ich. Bitten wir für Leidenschaft für Jesus, bitten wir für Freude in Jesus, dass wir diese Gnade erleben. Vers 8, lass uns die Gnade erfahren. Bitte Jesus darum, wenn du Gnade brauchst, Bitte Gott, dass er dein Herz berührt, dass du ihn tiefer erlebst und diese Leidenschaft vielleicht wieder, dieses erste Feuer, an das du dich erinnerst, als du ihn kennengelernt hast, als du Vertrauen zu ihm gefasst hast, wieder erlebst. Loben, der erste Schritt, bitten, der zweite Schritt. Der dritte Schritt, hören. Die Verse 9 bis 10. Hören will ich, was Gott, was der Herr reden wird. Gewiss wird er Frieden ansagen, seinem Volk und seinen Frommen. Doch sollen sie nicht zur Torheit zurückkehren. Fürwahr nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit Herrlichkeit wohne in unserem Land. Ich will hören, was der Herr reden wird. Ich will hören, was er sagt. Wir sind oft schnell zum Reden. Ja, oft reden wir schnell, aber warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und nur einen Mund? Dass wir eher hören, eher zuhören. Und wie hören wir auf Gott? Indem wir sein Wort hören. Indem wir sein Wort aufschlagen, lesen, hören. Ja, hören und lesen. Es ist gut, wenn wir auf Gott hören und ihn bitten. Und bitten und hören. Und wenn wir Vers 9 anschauen, hören will ich, was Gott, was der Herr reden wird, gewiss, er wird Frieden ansagen. Es ist Frieden. Es ist Frieden notwendig. Ja, wir sehen das auch in dieser Zeit, wo es Unfrieden gibt. Es gibt nur einen wahren Frieden. Der wahre Friede kommt nur vom Friedensfürst. Und das ist der Herr Gott selber. Und der zweite Teil von Vers 9, seinem Volk, seinen Frommen wird er Frieden ansagen, doch sollen sie nicht zur Torheit zurückkehren. Was heißt das? Das ist eine Warnung. Das ist eine Warnung, dass sie nicht wieder in alte Muster zurückfallen sollen, in alte Sünden vielleicht, ja, in alte Fallen tappen sollen. Nicht unvernünftig sein. Diese Torheit heißt nichts anderes wie, seid nicht wieder unvernünftig, ja? Lasst euch nicht gehen, tappt nicht in alte Muster zurück, nicht für die Sünde entscheiden. Es ist unvernünftig, sich für Sünde zu entscheiden, aber es ist weise und vernünftig, auf Gott zu hören und sich für Gott zu entscheiden. Und wann ist man unvernünftig? Wenn man müde ist zum Beispiel. Ja, wenn man müde ist, unkonzentriert, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man eben in alte Muster zurückfällt. Deswegen ist wichtig, dass man auch in solchen Situationen aktiv auf Gott hört. Oder sie erinnert, was hat er gesagt? Was hat er mir schon einmal gesagt in der Vergangenheit? Ja, oder welchen Vers habe ich gelesen? Welcher Vers ist mir damals eingefallen? Oder welcher passt dazu? Ja, und das sind Dinge, die dir helfen, die uns helfen, in solchen Situationen nicht in alte Muster zurückzufallen. Wichtig ist, dass wir zu Gott kommen. Und wenn du eine Beziehung zu ihm hast, dann brauchst du keine Angst vor ihm haben. Wenn wir Gott persönlich kennengelernt haben, weil wir Jesus vertrauen, brauchen wir keine Angst vor ihm haben. Die Schreiber hier haben Angst, Gott zu verletzen durch ihre Sünden. Und Gott hasst Sünde. Und niemand, den man liebt, will man verletzen. Und die Bibel nennt das, wenn man sündigt, oder Beleidigung des Heiligen Geistes. Entscheidung zur Sünde beleidigt den Heiligen Geist, Epheser 4, Vers 30. Und wir sollen das nicht wollen, weil wir Gott lieben. Und noch einmal, den man liebt, den beleidigt man nicht. Und Vers 10, Gott ist nahe durch sein Heil denen, die ihn fürchten. Fürchten heißt eben hier dieses Respektieren, Ehren, ihm Respekt erweisen. Und seine Herrlichkeit war damals eher nicht so sichtbar. Das Volk, was aus dem Exil zurückgekommen ist, hat alles aufbauen müssen und sie haben nicht gesehen, wie wird das jetzt werden? Das wird jetzt schwierig. Für uns ist das Gott sei Dank nicht so. Wir sind in einem Land, wo es Überfluss gibt, ja vielleicht, oder eben, wie gesagt, uns geht's gut. Wir dürfen eigentlich nicht klagen oder sollten nicht klagen. Und wie sehen wir Gottes Herrlichkeit? Wie sehen wir seine Herrlichkeit? Was brauchen wir dazu, um sie zu sehen? Möchtest du Jesus mehr erleben als bisher? Wenn du sagst, ich schon, ja, ich schon, dann hören wir mehr auf das, was er uns sagt, auf sein Wort. Sein Wort ist Wahrheit, sein Wort ist Leben, sein Wort ist lebensspendend, lebensverändernd. Und wir sehen die Herrlichkeit Gottes in Jesus. Johannes 1, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Als Jesus das erste Wunder getan hat, im Johannesevangelium, Hochzeit zu Kana, Wasser wird in Wein verwandelt, Johannes 2, Vers 11, steht, das ist jetzt passiert, damit er seine Herrlichkeit offenbart hat. Das Wunder hat Jesus getan, damit er seine Herrlichkeit offenbart hat. Ja? Jesus offenbarte seine Herrlichkeit durch dieses Wunder. Und wenn wir die Gottheit Jesu, seine Herrlichkeit erleben, dann werden wir verändert. Dann wirst du verändert. Mehr und mehr noch in sein Ebenbild. Und das geht, wenn wir auf ihn hören. Wenn du auf ihn hörst. Am einfachsten geht das durch die Schrift, durch sein Wort, durch die Bibel. Deswegen müssen wir oft andere Dinge entrümpeln, die uns abhalten vom Hören. Ja, andere Nebengeräusche. Ja, dass wir die versuchen auch ein bisschen auf die Seite zu schieben, um für sein Hören offen zu sein. Und sagen, okay, ich brauche jetzt dieses nicht und jenes nicht. Ja, und die Nachrichten nicht oder was auch immer nicht, um mehr für sein Wort offen zu sein. Und es fällt dir ein Bibelvers ein, ja, der dir geholfen hat in einer Situation. Und der Heilige Geist erinnert dich daran. Und dann kannst du darauf antworten. Hören und antworten. Hören wir auf Gott. Oft sind wir so im Tun und vergessen aufs Hören. Mir ist die Geschichte von Maria und Martha eingefallen. Die eine, Martha, beschäftigt und tun und tun, und Maria, die Zuhörende, die Hörende. Und Jesus sagt, Maria, du hast das Bessere gewählt. Hören wir zu? Nicht nur jetzt? Hören wir auf Gott? Hören wir auf sein Wort? Der Psalm kann ein Neustart sein zum Hören. wenn du sagst, ich will nicht nur irgendeine blasse Nachahmung sein von irgendwas, dann musst du ein Zuhörer Gottes werden, dann musst du mehr Zeit verbringen, dann muss ich mehr Zeit verbringen mit ihm. Zeit nehmen. Zum Zuhören brauche ich Zeit. Muss ich mir Zeit nehmen, muss ich zur Ruhe kommen. Das ist ganz, ganz wichtig, was der Psalmschreiber hier schreibt. Loben, bitten, hören und der vierte Schritt, erwarten. Die Verse 11 bis 14. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, oder Gnade und Treue sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Wahrheit wird sprossen aus der Erde, Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. Auch wird der Herr das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und er wird ihre Tritte zum Weg machen. Es geht hier um eine Erwartung, um eine Erwartungshaltung. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Ich kann diese Verse oder diesen Vers nicht lesen, ohne an Jesus zu denken. Ich kann nicht diesen Vers lesen, ohne ans Kreuz zu denken. Treue wächst auch aus der Erde, erreicht den Himmel und Gottes Gerechtigkeit und Liebe erreicht uns. Wir sollen Gottes Liebe mehr und mehr erleben. Wir sollen in dieser Erwartung leben. Und dann kommen wir wieder zum Anfang, nämlich zum Loben. Und dann schließt sich der Kreis. Gott ist ein gerechter Gott. Er duldet keine Sünde. Das hat bei ihm keinen Platz. Sie muss bestraft werden. Sünde muss bestraft worden und die Antwort ist Jesus. Die Antwort ist das Kreuz. Unsere Sünde wurde bestraft, nicht an uns, sondern an Jesus. Und das ist der Inhalt des Evangeliums. Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Und Vers 13. Wir können was erwarten. Auch wird der Herr das Gute geben. Er wird das Gute geben. Er ist gut. Gott ist vom Innersten gut. Und er wird das Gute geben. Und wir dürfen erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört, dass Gott unsere Bitten hört und dass er uns erneuert, uns einen neuen Start schenkt, neue Leidenschaft schenkt, neue Freude schenkt. Wir dürfen das erwarten, weil Gott das möchte. Nütze diese vier Schritte, nütze diese vier Punkte, lobe Gott für die Vergebung. Lobe Gott, dass er Vergebung möglich macht. Lobe Gott, dass er Vergebung in dir bewirkt hat, wenn du ihn kennengelernt hast. Und wenn du ihn noch nicht persönlich kennst, dann kannst du ihn einladen heute. Komm in mein Leben, ich möchte dir vertrauen. Bitte Gott für Veränderung in deinem Herzen. Höre auf sein Wort und erwarte, dass er Veränderung schenkt. Dass er uns hilft. Egal in welcher Situation du gerade bist, du kannst diese vier Schritte immer tun, du kannst sie immer umsetzen. Egal wann, jetzt, morgen, wenn du auf den Bus wartest, wenn du an der roten Ampel stehst, in der Arbeit, du kannst es immer tun. Loben, bitten, hören, erwarten. Nutze diese vier Schritte und der Heilige Geist wird dich verändern. Willst du das? Die Frage ist immer, ob ich das will, ob ich das zulassen möchte. Und in Zeiten von Herausforderungen kann das helfen. Und Gott, der reich ist an Güte, möchte dich, möchte mich segnen diese Woche. Durch diese vier Punkte, durch dieses Loben, Bitten, Hören und Erwarten. Denk mal vielleicht noch einen Moment darüber nach. Oder vielleicht hat Gott dich in einem Punkt angesprochen, wo du denkst, ich möchte in dem einen mehr dazulernen, ich möchte da mehr umsetzen, ich möchte hier wachsen. Denk darüber nach. Ich möchte beten. Danke, Herr, für die Einfachheit und für die Tiefe dieses Psalms. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der zu uns redet. Danke, dass wir Grund haben zu loben. In jeder Situation haben wir Grund, dich zu loben, weil du uns vergeben hast. Danke dafür. Danke, dass wir zu dir kommen können, in jedem Moment bitten dürfen. Und danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der redet. Und du bist ein Gott, von dem wir Gutes und Großes erwarten dürfen, weil dir nichts unmöglich ist. Und bitte schenk, dass du in unserem Leben wirkst und dass du uns veränderst, uns aufrichtest, wiederbelebst und unser Leben, unsere Beziehung mit dir Kreise zieht in unserem Umfeld. Bitte hilf uns durch diese vier Schritte in der kommenden Woche auf dich zu schauen und danke, dass du das tun wirst. Wir loben dich dafür. Amen.